Wir wollen beten. Und jetzt danken wir dir, himmlischer Vater, dass wir uns ausrichten dürfen auf dich, den Ewigen, den Allmächtigen, den Einzigen. Danken dir, dass wir dir nicht zu klein und zu unwichtig sind. Danken dir für diese unglaubliche Liebe, mit der du unser Leben umgibst, Tag für Tag. Danken dir für deine Treue, die keinen Riss hat, keinen Bruch, die tragfähig ist, auf die man sich verlassen kann. Danken dir für deine Barmherzigkeit, danken dir für dein tiefes Verstehen unseres Lebens, danken dir, dass du dich mit uns verbunden hast und uns Wohnung genommen hast, du, der Erhabene, der Hohe, kommst in unsere Herzen hinein, danke dafür. Danke auch für die Geschenke dieser Tage. Das tut uns gut, zusammen zu sein unter deinem Wort, und wir bitten dich auch für diesen Morgen und für diese gemeinsame Zeit jetzt um deinen Segen. Wir sind froh, dass du zu uns reden kannst, bitten dich um das Wirken deines Geistes, bitten dich, dass du bei uns ankommst und dass dein Wort Frucht bringt. Wir geben dir die Ehre und beten dich an. Amen.
Ich hoffe sehr, dass ihr gut geschlafen habt, denn wir haben eine ziemlich große Textmasse vor uns. Oh wei. Das steht im Programm, 2. Mose 6, 2. Samuel 6, 2. Mose kommt auch noch dran heute, 2. Samuel 6, aber ich möchte 7 noch dazu nehmen. Wow. Schauen wir, ob wir das aushalten. Wir haben gestern gesehen, dass David zum König gekrönt wurde. Er lebt jetzt, er residiert jetzt in Jerusalem, 2. Samuel 5. Es wird auch für ihn ein Haus gebaut und Jerusalem wird die Stadt Davids. 2. Samuel 5, 13 war ein bisschen ernüchternd. Es kamen Frauen und Nebenfrauen dazu. Ein direkter Verstoß natürlich gegen 5. Mose 17, Vers 17. David passt sich hier der Kultur der umringenden Völker an mit Polygamie. Er hatte am Ende seines Lebens, glaube ich, sogar schon 30 Nebenfrauen. Frauen, Söhne, Kinder, alles nimmt bei ihm zu, auch seine Macht. Und wenn wir dann vor 2. Samuel 6 und 7 stehen, dann geht es hier grundsätzlich um die Frage, was für ein König David wird. Darum geht es heute. Was für ein König David wird? Passt er sich der ihm umringenden Kultur an? Wird er ein orientalischer Despot? Machthungrig? Oder wird er gotthungrig? Wird er grausam, tyrannisch? Wir haben gesehen, dass er berufen wurde, um ein Hirte zu sein, um sein Volk als Fürst oder König zu weiden. Ein König, der ein Hirte ist, ist was ganz anderes als ein Despot, oder? Was für ein König wird er? Und so geht es in 2. Samuel 6 und 7 grundsätzlich um das Innere Davids, um sein Herz. Wird er an Persönlichkeit wachsen? Wird er als Mann Gottes reifen? Wird er sich weiterentwickeln in geistlicher Hinsicht? Wird sich seine Beziehung mit Gott vertiefen? Bekommt er nur immer mehr Macht oder wird er immer mehr der Mann nach Gottes Herzen? Das ist die Hauptfrage, das ist eigentlich das Thema von Kapitel 6 und von Kapitel 7. Wobei es in 2. Samuel 6 vor allem geht um die Heiligkeit Gottes. Hat David diese Heiligkeit noch immer vor Augen? Es geht um die Heiligkeit Gottes und damit auch um seine Ehrfurcht. Schwer, seine Ehrfurcht vor Gott zu behalten, wenn man selbst größer wird, oder? Und wenn man das Sagen hat. Und in Kapitel 7 ist dann eher die Lektion diese, dass es nicht darum geht, was wir für Gott tun, sondern was Gott durch uns tun kann. Das ist ganz wichtig, Kapitel 7. Es geht nicht darum, was ich für Gott tue, sondern ob Gott sein Werk durch mich tun kann. Seht ihr den Unterschied? Ja. Dann sind wir jetzt in 2. Samuel 6. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Bale Juda, um dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn, der Herrscharen, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Ussa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes, Achio aber ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zittern, mit Harfen, mit Tamburinen, mit Schellen und mit Zimbeln. Und als sie zur Zelle nach uns kamen, griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa. Und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, und so starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Ussa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Perez Ussa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gathiters, und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet, um der Lade Gottes willen, da ging David hin, da fasste er Mut, und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her. Und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Und so führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Und als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihren Ort in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Friedensopfer vollendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscharen. Und er ließ dem ganzen Volk, der ganzen Menge Israels, Männern und Frauen, jedem einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen austeilen. Hat wahrscheinlich Abigail mitgebacken, oder? Und dann ging das ganze Volk fort, jeder in sein Haus. Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach: Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. David aber sprach zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen, und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Und jetzt lesen wir auch noch 1. Chronik 13. 1. Chronik 13, eine Parallelstelle. Und David hielt Rat mit den Obersten über 1000 und über 100, mit allen Fürsten. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde Israels: Wenn es euch gut erscheint und wenn es von dem Herrn, unserem Gott, ist, so lasst uns rasch Botschaft senden zu unseren übrigen Brüdern in allen Gegenden Israels, sowie zu den Priestern und Leviten in ihren Bezirksstädten, dass sie sich zu uns versammeln und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr. Und da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln solle, denn diese Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes. Und so versammelte David ganz Israel vom Sihorfluss in Ägypten an bis nach Lebo Hamat, um die Lade Gottes von Kirjat Jearim zu holen. Und David zog mit ganz Israel hinauf nach Bala, das ist Kirjat Jearim, welches in Juda liegt, um die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort heraufzuholen. Jetzt erfahren wir gleich etwas über die Bedeutung der Lade, oder? Die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort heraufzuholen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs führen, und Usa und Achio lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten, mit Harfen und Handpauken, mit Zimbeln und Trompeten. Als sie aber zur Tenne Kidron kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder waren ausgeglitten. Und da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa, und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte, und er starb dort vor Gott. Und David entbrannte darüber, dass der Herr den Usa so hinweggerafft hatte, und er nannte jeden Ort Perez Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor Gott, es ging ja um Ehrfurcht, wer ist der Heilige, an jenem Tag und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Und darum ließ David die Lade nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, sondern ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gatiters. Und so blieb die Lade Gottes beim Haus Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate lang, und der Herr segnete das Haus und alles, was er hatte. 2 Geschichten, 2 Transporte. 1 Transport, da geht es schief. Beim 2. Transport geht's gut. Also zuerst mal kurz was zu der Bundeslade. Davon wird zum ersten Mal gesprochen in 2. Mose 25. Und dort wird beschrieben, wie diese Lade hergestellt werden soll und auch wie sie aussehen soll. Und sie soll das Zentrum im Heiligtum Gottes sein. Die Stiftshütte mit der Bundeslade ist nach Gottes Worten in 2. Mose 25, Vers 8, ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohne. Die Präsenz, die Anwesenheit, die Gegenwart Gottes, er thronte auf dem Deckel dieser Kiste, würde ich fast sagen. Es war ja eine rechteckige Kiste, etwa 1,20 Meter lang, 60 Zentimeter tief und breit, von Akazienholz gemacht, mit Gold überzogen. Und die Deckplatte oder das sogenannte Sühneplatte ist von purem Gold. Und an beiden Enden davon steht dann eine goldene Cherubim mit den Flügeln nach oben ausgebreitet, und die Deckplatten werden dann von den Flügeln auch überdeckt. Ihre Gesichter sollen auch der Deckplatte zugewandt sein. Der Deckel, der Gnadenthron Gottes. Und dann wird auch beschrieben in 2. Mose 25, dass es an beiden Enden der Deckplatte 4 goldene Ringe gibt. 2 an jeder Längsseite durch die Stangen aus Akazienholz mit Gold überzogen geschoben werden, damit man die Lade tragen kann. Die Stangen sollten nie entfernt werden. Das ist nachzulesen 2. Mose 25 in den Versen 10 bis 22. In der Bundeslade befinden sich 3 Gegenstände oder das Zeugnis nach 2. Mose 34, 16. Da ist zuerst ein Topf mit Manna, also mit dem Brot, womit der Herr sein Volk in der Wüste ernährt hat. 2. Mose 16, 15. Da sind die Tafeln mit dem Gesetz Gottes, die Mose vom Berg Sinai mitgebracht hat. Und da ist der Stab von Aaron, der geblüht hat. Das sind die 3 Gegenstände in diesem Kästchen. 3 Zeugnisse von Gottes Anwesenheit. Das Brot, er sorgt. Das Brot, er sorgt. Die Tafel, er gebietet oder er führt. Der Stab, er rettet. 3 Gegenstände. Die uns an Gottes Charakter erinnern. Also ein konkreter Hinweis nach dem Wesen Gottes. Nichts Magisches, diese Kiste dennoch heilig. Gottes Thron. Und die Bundeslade ist immer mit dem Volk Gottes mitgezogen. Wir erinnern uns natürlich vor allem auch an den Einzug in Kanaan, als Jericho eingenommen wurde. Beim Durchzug durch den Jordan schon ging die Bundeslade voran. Und auch als das Volk um die Stadt Jericho rummarschiert ist, ging die Bundeslade voran. Die Leviten waren verantwortlich für die Lade, waren verantwortlich für die Bundeslade. Aber es war ganz Schlimmes passiert, und zwar, wir haben diese Stelle nicht gelesen in diesen Tagen, aber in der Zeit der Richter ist die Bundeslade den Israeliten abhanden gekommen. Die Philister haben angegriffen, haben gesiegt, haben die Bundeslade mitgenommen. Der Bericht darüber steht in 1. Samuel 4 und 5. Und dann sind auch die Söhne des Priesters Eli umgekommen, und diese Nachricht hat zum Tod des Priesters Eli geführt. Und dann heißt es in 1. Samuel 4, Vers 22, als die Lade weggeführt wurde: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen worden. Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen worden. Hier sieht man, wie dramatisch das war, dass die Lade dem Volk abhanden gekommen war. Die Lade ist von den Philistern mitgenommen worden. Ich erzähle das noch mal ganz kurz nach, und ist zuerst nach Asdod gebracht. Es gab ja 5 große Philisterstädte. Jede Stadt hatte seinen König. Und Asdod, etwa 53 Kilometer westlich von Jerusalem, hatte einen Abgott Dagon. Und Dagon hatte einen eigenen Tempel, da stand seine Statue, da stand sein Abbild. Und daneben hat man dann die Bundeslade aufgestellt. Und das ging nicht gut. Denn ab dem Moment geschahen ihre Dinge im Tempel. Da ist Dagon umgefallen, da haben sie ihn wieder aufgestellt. So wie es sein muss, ist er wieder umgefallen, kaputt gegangen. Und dann sind die Philister zur Einsicht gekommen, dass diese Lade nicht nur irgendein Objekt war, womit man tun konnte, was man wollte. Und dann haben sie sich entschieden, die Lade woanders hinzubringen. Und dann kam die Lade nach Gat. Und da kam dann die Hand des Herrn über diese Stadt, und dann wurden Menschen mit Beulen geschlagen. Also wieder eine Katastrophe, die jetzt auf einmal viel persönlicher war. Die Bevölkerung wurde mit Beulen geschlagen. Dann ging es nach Ekron, da wollte man die Lade nicht annehmen. Und dann nach insgesamt 7 Monaten fand eine Sitzung statt mit Priestern und Wahrsagern. Und dann haben die Philister gesagt, wir müssen diese Lade loswerden, also zurück nach Israel. Die bringen wir am besten zurück, denn das läuft hier nicht gut. Und dann folgte ein merkwürdiger Transport mit abergläubischen Riten, mit Opfern und goldenen Bäume und goldenen Mäuse. Das waren alles so Symbole, Modelle von den Bäumen und von den Tieren, die die Seuche auch verursacht hatten. Und dann sind alle 5 Könige von alle 5 großen Philisterstädten auch mitgereist. Und dann haben die Philister die Bundeslade kurz nach der Grenze des Gebietes der Philister in dem Ort Bet-Shemet an die Israeliten übertragen. Und dann ging es wieder schief. Kennt die Geschichte wahrscheinlich. Zwar haben Leviten die Bundeslade angenommen, es waren ja nur Leviten, die für diese Gegenstände, diese heiligen Gegenstände in der Stiftshütte zuständig waren, aber sie haben falsch gehandelt. Sie haben die Bundeslade auf einen Stein aufgestellt, sodass alle sehen konnten. Und das Sehen oder das Hineinsehen war strengstens verboten. 4. Mose 4, Vers 20. Da wird gesagt, man darf da nicht hineinschauen, man darf da auch nicht so richtig hinschauen. Und da hat Gott die Leute von Bet-Shemet geschlagen. Da sind wieder Leute gestorben. Und jetzt waren natürlich die Israeliten auch tief betroffen und wollten die Lade eigentlich nicht mehr bei sich haben. Und dann haben sie Boten nach Kirjat Jearim gesandt, wo jetzt die Lade war, als wir zu lesen begannen, und haben die Leute die Lade abgeholt, und die wurde in das Haus von Abinadab gebracht. Und da stand er jetzt. Und das ist alles so 20, 30 Jahre her, jetzt, wo wir in 2. Samuel 6 ankommen. Und David hat jetzt seine Stadt bekommen, Jerusalem, die Davidstadt, aber hat eine Sehnsucht danach, diese Stadt soll nicht Davidstadt sein, diese Stadt soll Gottesstadt sein. Und darum muss die Bundeslade wieder ins Zentrum gebracht werden. Es soll dort auch Gott angebetet werden von ganz Israel. Die Lade muss zurück. Das ist eine Sehnsucht des Königs. Und dann sind wir eben in 2. Samuel 6 und dann kommt die Überbringung zu, eigentlich sollte man sagen, also der erste Versuch, um die Lade nach Jerusalem zu bringen. Und dann versammelt David, haben wir gelesen, 30.000 Mann und macht sich auf, will die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Es soll deutlich sein, dass nicht er dort regiert, sondern Gott. Und dann bereitet er auch eine feierliche Prozession vor. Ganz Israel soll dabei sein. Und dann werden Musiker bestellt und Priester bestellt und das ganze Volk soll kommen. Und das soll alles sehr vornehm sein. In Vers 3 haben wir gelesen von einem neuen Wagen, worauf die Lade transportiert werden sollte. Wahrscheinlich wurde der Wagen extra gebaut für diesen Transport. Sollte von Rindern gezogen worden. Sicherlich Superrinder, makellos. Frisch gewaschen, geputzt. Alles in bester Ordnung. Und dann lesen wir in Vers 3, dass die Lade Gottes auf diesen neuen Wagen weggeführt wird. Dass zwei Söhne von Abinadab dabei sind. Und dann lesen wir in Vers 5, David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten, aus Wacholderhölzern, mit Zittern, mit Harfen, mit Tamburinen. Eine große Fülle an Musikinstrumenten. Ich hätte das unheimlich gern gesehen. Da gibt es so manche Momente in der Bibel, auch nach dem Durchzug durchs Rote Meer, wenn sie dann in der Wüste sind, entkommen aus Ägypten und die Miriam mit ihren 90 Jahren da den Frauen vortanzt, da wäre ich gerne dabei gewesen. Und hier ist auch so ein Moment. Dann denke ich, David, wow, das hast du wirklich gut durchdacht. Das hast du alles prima überlegt. Da ist kein Detail vergessen. Das hast du fantastisch gemacht. Beeindruckend. Und dann geht es schief. Und dann denken wir, wie kann das nur sein, wenn der Mann sich so eingesetzt hat, um das Ganze feierlich, so feierlich wie nur möglich zu gestalten, um die Lade nicht so stille und leise nach Jerusalem zu bringen, sondern ein Fest daraus zu machen. Wie kann das jetzt sein, dass hier ein Mann stirbt? Katastrophe beschrieben in Vers 6. Die Rinder sind möglicherweise unruhig geworden, die waren unerfahren, die haben vielleicht zum ersten Mal einen Wagen gezogen, da ist viel Musik, da sind 30.000 Leute, die singen und die tanzen. Also die reißen sich los oder sie stolpern, der Wagen wackelt, die Bundeslade fängt an zu schieben und in einem Reflex, einer Blitzreaktion, streckt Usa seine Hand aus und fasst die Lade an. Wir lesen mal weiter, Vers 7. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen einem Versagen, das steht nicht direkt da, also in anderen Übersetzungen, vielleicht auch unter hier bei uns, da steht wegen der Unehrerbietigkeit, ein altmodisches Wort. Hat jemand das in seiner Übersetzung stehen? Einen Mangel an Ehrfurcht.
Elberfelder.
Gut, und er starb dort bei der Lade Gottes. Und David erstarrt, es wird ihm natürlich heiß vor Schrecken, er ist total geschockt über den Tod von Usa. Vor ein paar Minuten ist er noch fröhlich, ist er neben dem Wagen gegangen, hat getanzt. Diese Usa und jetzt dieser Tod. Und David sagt, wie soll jetzt die Lade des Herrn zu mir kommen? Im Psalm 119, Vers 120 lesen wir etwas, was hiermit verbunden sein kann. Vor deinem Schrecken schaudert mein Fleisch, ich fürchte mich vor deinen Urteilen. Hier geht es um Gottes Heiligkeit. Hier geht es um Ehrfurcht. Und David will sich jetzt die Finger nicht nochmal brennen. Er will die Lade nicht mehr zu sich bringen nach Jerusalem. Er lässt sie woanders hinbringen, in das Haus Obed-Emons wird es gebracht, soll es 3 Monate bleiben. Und dann wird fast beiläufig gesagt in Vers 11, dass der Herr Obed-Edom und sein ganzes Haus segnete. Ich habe diese Bibelstelle lange Zeit nicht gemocht. Kennt ihr so ein Gefühl, dass ihr denkt, unfair, verstehe ich nicht, wir lesen was anderes. Aber wir haben immer die Herausforderung nachzudenken, denn Gott ist nie unfair. Also muss das, was hier geschehen sein, seine Bedeutung haben. Und diese Bedeutung liegt eben in diesem Wort Unehrbittigkeit oder einem Mangel an Ehrfurcht. Man findet es nicht in allen Bibelübersetzungen, aber ich denke, dass es bedeutet, dass David das Gefühl für Gottes Heiligkeit an diesem Moment nicht bewahrt hat. oder dass man in aller Aufregung und aller Freude seine Ehrfurcht vor Gott verloren hat. Eigentlich haben die Menschen hier entschieden, wie das vor sich gehen soll. Wie man die Lade Gottes transportieren soll. Aber wir haben das ja gelesen, wie die Lade aussah. Wir erinnern uns, dass es 4 goldene Ringe an den Längsseiten der Kiste gab, wodurch 2 Stangen aus Akazienholz und mit Gold überzogen geschoben wurden und dass man diese Stangen nie entfernen durfte. Das heißt, die Lade musste von Menschen getragen werden und durfte bei dem Tragen nicht von Menschenhänden angerührt werden. Die Lade war heilig, von daher die Stangen. Und was ist hier geschehen? Hat David das vergessen? Hat er sich seiner Umgebung, der Kultur, der umringenden Länder angepasst? Wir erinnern uns, dass die Philister eben die Lade auf einem Ochsenwagen dann weggebracht haben. Die wurden nicht gestraft. Nee, natürlich nicht. Die wussten nicht besser. Die wussten das nicht. Die haben versucht, das so gut wie möglich zu machen, auf ihre Art und Weise, mit Aberglauben und alles. Aber David wusste es. Er hätte das wissen sollen. Aber vielleicht hat er gemeint, dass es vornehmer wäre, um ja, die Lade nicht von Menschen tragen zu lassen, sondern transportieren zu lassen. Ich habe mal gelesen, ein gut gebauter Ochsenkarren ist unbestreitbar besser geeignet für den Transport als eine Schar stolpernder Leviten. Wie hätten wir das heute gemacht? Wir hätten vielleicht so eine Limousine gemietet, so ein amerikanisches Auto, hätten das geputzt, hätten einen Chauffeur gemietet, hätten eine Uniform bekommen, wir hätten tausende Menschen auf die Beine gebracht, Fernsehen angerufen, Zeitungen, alles da, wir machen hier was Großes, alles für den Herrn, aber nicht auf Gottes Weise. Wir hätten es so gemacht, wie wir es für gut hielten. Und ich finde das eigentlich auch tragisch, dass David das alles so gut vorbereitet und dass es nichts daraus wird. Er hat den Wagen extra bauen lassen, er hat Zimmerleute bestellt, er hat Architekten vielleicht bestellt, die sollen den Wagen entwerfen und weiß ich was alles. Wir machen oft Dinge für Gott auf unsere Art und Weise, wie wir meinen, dass es gut ist, und dann gefällt es Gott nicht. Das waren alles unsere Ideen. Lasst uns die Bundeslade nicht selber tragen, das ist nicht vornehm. Lasst uns dann einen neuen Wagen bauen. Und dadurch geschieht es dann auch, dass Usa, wenn er seine Hand ausstreckt, um die Lade aufzufangen, getötet wird. Es war so gut gemeint. Es war so gut gemeint, aber es war alles in dieser großen Sache eingepackt, die große Sache, dass es nicht hätte sein sollen. Dass Gott gesagt hatte, nicht anrühren diese Lade. Und transportiert wird sie auf diese Stangen. Die Stangen werden auf den Schultern von Leviten getragen. So soll es sein, nicht anrühren. Die Lade war heilig, mit ihr war Gott in ihrer Mitte. Und hier wird Gottes Heiligkeit eigentlich Gewalt angetan, wird untergraben. Und das kann Gott nicht ertragen. Man könnte vielleicht sogar sagen, man hat hier versucht, Gott in seine Obhut zu nehmen. Wir entscheiden, was gut für ihn ist. Wir Menschen, wir wissen schon. Und wir wissen, wie das heute anders ist und vielleicht besser ist und schöner ist. Wir nehmen Gott in unsere Obhut. Und David bläst jetzt den Transport ab, kann ich mir vorstellen. Die Israeliten kehren heim, die sind entsetzt, die sind verwirrt. 30.000 Leute sind auf die Beine gebracht worden. Da hat sich diese Nachricht langsam verbreitet. Da sind einige schon heimgegangen, die anderen vorne haben noch nicht einen oder hinten haben noch nicht einmal gewusst, was los war. Große Verwirrung. Und das Schreckliche, die schreckliche Nachricht: Usa ist tot. Gott hat Usa getötet. Und jetzt bleibt die Lade 3 Monate im Haus Obed-Edoms. Vers 12 habe ich schon gesagt, es wird dem König berichtet, dass das Haus Obed-Edoms jetzt vom Herrn gesegnet wird, wegen der Lade. Hier wird eigentlich erlebt, was David mit seiner Aktion für sich gewünscht hätte. Er wäre gern gesegnet gewesen, weil er das so gut für Gott gemacht hatte, oder? Und jetzt wird das Haus von dem anderen Mann, wo eben die Lade jetzt aufgestellt wird, wird gesegnet. Und wenn David das hört, fasst er Mut und trifft neue Vorbereitungen, um die Lade abzuholen. Und dann werden wieder Musiker auf die Beine gebracht, wieder viele, viele Menschen, Leviten, die für den Transport verantwortlich sind. Dann werden Rinder ausgewählt, diesmal als Opfer. Und in Jerusalem werden tausende Kuchen gebacken, haben wir gelesen. Wird gebacken in Jerusalem als Vorbereitung, wenn die Lade ankommt, da soll gefeiert werden. Und aus der Parallelstelle, die wir gelesen haben in 1. Chronik, wird dann deutlich, dass man inzwischen begriffen oder verstanden hatte, was schiefgegangen war. Denn die Bundeslade wird beim zweiten Mal von Leviten getragen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die Tragstangen auf ihnen lagen, wie Mose es geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. 1. Chronik 15 und Vers 26, Gott half den Leviten, die die Bundeslade des Herrn trugen. Dann lesen wir von Opfern, von Musik, von einem erleichterten, freudeerfüllten König, der mit aller Kraft vor dem Herrn tanzt. Er schreitet nicht, wie bei einer politischen Zeremonie. Es betrifft hier keine religiöse Pflichtsbetrachtung. Es betrifft ein freudiges Nachhausebringen der Bundeslade. Und David ist an diesem Moment von Liebe für Gott erfüllt. Man sieht bei ihm keine Angst mehr. Es hat sich etwas in seinem Herzen getan in diesen Monaten. Er hat es verstanden. Ich habe am Anfang gesagt, die Lektion in Kapitel 6 ist diese: Hat David die Heiligkeit Gottes verstanden, wo er selber jetzt immer größer wird? Ist seine Sicht auf Gott, wird die auch größer? Nimmt seine Liebesbeziehung zu Gott zu, seine Ehrfurcht vor Gott, nimmt die zu, oder wird er der orientalische König, der die Macht hat? Und das war eigentlich eine Prüfung, oder? Wir haben gesehen, dass das fast schief gelaufen ist. Dass er fast so gehandelt hat wie die anderen Völker ringsum. Die Art und Weise, wie er jetzt die Bundeslade nach Jerusalem bringen wollte, das war fast heidnisch, das war auf jeden Fall nicht so, wie Gott es wollte. Da hat er einiges nachgeahmt, das war vornehm. Ein Ochsenwagen, Ochsen. Wer wird größer werden? Davids Macht nimmt zu, haben wir gelesen, aber wird in seinem Leben Gottes Macht größer? Herrscht David in Jerusalem oder Gott? Das ist die Frage hier. Und wir sehen, dass er jetzt ganz anders dasteht als beim ersten Transport. 2. Samuel 6, Vers 14, König David hat sich bei dieser Gelegenheit mit einem Ephod gegürtet. Das war ein Priesterschurz. Die Priester von Nob zum Beispiel, die damals umkamen, weil David bei ihnen gewesen war auf der Flucht. Und die waren bekannt als Männer, die den leinenen Ephod trugen. 1. Samuel 22, Vers 18. Dieser Teil der Oberkleidung reichte vom Brust bis zu den Hüften, hatte zwei Schulterriemen, einen Gürtel. Man liest darüber in 2. Mose 34 über diese Kleidung. Der Ephod des Hohenpriesters, also die Kleidung des Hohenpriesters, war natürlich von teurem Material gemacht, mit Gold und Purpur. Aber hier betrifft es ein einfaches Priesterkleid. Das Kleid der Priester, die im Tempel dienen, nicht des Hohenpriesters. Also hat David sich mit einem einfachen leinenen Ephod gekleidet, fast ein Lendentuch, fast nur ein Lendentuch, das die Hüften und seine Oberschenkel bedeckte. Und darüber trug man manchmal einen Leibrock, hatte er anscheinend auch getan, denn nach 1. Chronik 15, Vers 27 hat er über dieses Ephod einen Oberkleid aus Byssus, einem feinen Leinen. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie der König hier ausgeschaut hat? Er hat sein Königskleid abgelegt. Er hat seine königliche Würde abgelegt, um den großen König zu ehren. Und er hat von sich aus jetzt auch nicht viel mehr bedacht. So soll es gehen. Nur Musiker auf die Beine gebracht, das Volk auf die Beine gebracht, aber nichts mit der Lade, die wurde getragen von Leviten. Und er hat Gott geehrt mit seiner Haltung von Demut und Ehrfurcht und mit seinem Tanzen aus aller Kraft vor dem Herrn, was ihm Probleme brachte. Wir können uns vorstellen, dass er vielleicht so wild getanzt hat, dass sein Oberkleid ein bisschen aufgegangen ist, womit man ihn in seinem Lendentuch sah. Und Michael, seine erste Frau, die zu Hause geblieben war, was merkwürdig ist oder vielleicht auch vielsagend, warf ihm vor, dass er entblößt war. Hat nichts mitbekommen von der Freude ihres Mannes, von diesem heiligen Moment, hat nur gesehen, wie er sich da vor dem Volk entblößt hatte, hat er ja nicht. Sein Oberkleid ist ein bisschen aufgegangen, hat nicht sein Tanzen gesehen, sondern seine Erscheinung gesagt, wow, das soll ein König sein. Das ist der König Israels. Der sieht ja lächerlich aus. Sie war das anders gewohnt mit ihrem Vater Saul. Das war ein großer Herrscher. Sie war Davids erste Frau. Wir erinnern uns, dass sie David lieb hatte. Gell? Vom Anfang der Geschichte. Jonathan hatte David lieb, Saul hatte David lieb, Michael hatte David lieb. Sie hat ihm geholfen, vor ihrem Vater zu flüchten. Und später hat ihr Vater Saul sie einem anderen Mann gegeben. Und sie wurde inzwischen David zurückgegeben. Das ist nachzulesen in 2 Samuel 3, 14. Ich finde das eine ganz ergreifende Geschichte. Denn ihr Mann muss sie abgeben, muss sie zurückgeben. Und in der Geschichte wird auch beschrieben, dass er sie dann begleitet hat ein Stück weit und dass er nur geweint hat. Dass er nur geweint hat. 2 Samuel 3, 14. Sie ist zurück, aber anscheinend hält sie nicht viel mehr von ihrem Mann. Man sieht wenig Liebe bei ihr. Nachdem David jetzt die Bundeslade in das Zelt gebracht hat, das er extra hat, aufgeschlagen hat, und vorübergehend, denn später kommt natürlich der Tempel unter Salomo, kehrt er nicht direkt heim. Es wird zuerst geopfert vor dem Herrn, dann wird das Volk gesegnet und beschenkt. Mann oder Frau, ein jeder bekommt 3 Kuchen für zu Hause, wird hier so ganz klar beschrieben. Einen Brotkuchen bekommen sie, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen, Verse 17 bis 19. Und erst dann kehrt David heim und dann erwartet ihm eben diese große Enttäuschung in der Haltung von Michael. Du hast dich absolut lächerlich benommen. Nach der tiefen Freude kommt die Schmähung, kommt die Verachtung und zwar aus Davids eigenem Haus. Nach der tiefen Freude, nach der Anbetung kommt die Verachtung im eigenen Haus. In ihren Augen verdient David jetzt nicht mehr die Königswürde. Er hat sich lächerlich benommen, aber es ging nicht um David als König, es ging um den anderen König. Es ging um Gott. Psalm 42, Vers 14, übrigens nicht von David. Du machtest uns, unseren Nachbarn, zum Hohn, zu Spott und Schimpf denen, die uns umgeben. Das hat David hier erfahren, das hat auch Jesus erfahren. Spott und Hohn. David kehrt voller Freude heim. Lass uns das jetzt nochmal so vorstellen. Er will seinem Haus einen Segensgruß bringen. Er will sein Haus segnen und er wird beim Eingang, kann man sagen, mit einem Fluch begrüßt. Er will sein Haus segnen. Er wird mit einem Fluch begrüßt von der Tochter Sauls. Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Da wird man stille, oder? Nach Philipper 2, Vers 5 hat David hier die Gesinnung Christi gezeigt. Er ist hier auch ein Typus von Christus, der in der Gestalt Gottes war, aber sich selbst zu nichts machte. Er nahm Knechtsgestalt an, Jesus. Indem er den Menschen gleich geworden ist, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Hören wir David selbst vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer, noch verachteter werden als diesmal und ich will niedriger werden in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Matthäus 23, Vers 12, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und dann ist die letzte Bemerkung in 2. Samuel 6, betrifft Michael. Nach Vers 23 bekam sie kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Sie wurde mit Kinderlosigkeit gestraft. Woraus man nie schließen darf, dass Kinderlosigkeit eine Strafe Gottes ist. Aber hier scheint das so gewesen zu sein. Und die Strafe Gottes an Michael bedeutet, dass es aus Sauls Familie keine potenziellen Nachfolger auf Davids Thron, dass es die nicht mehr geben kann. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass David seit diesem Moment nicht mehr mit seiner Frau geschlafen hat oder überhaupt nicht mit ihr geschlafen hat, nachdem sie einem anderen Mann gehört hatte und dann zurückkehrte. Das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass sie kinderlos geblieben ist. Und damit ist auch das Urteil über Sauls Geschlecht ausgesprochen. Es gab sonst keine Nachkommen mehr. Das heißt, es gab noch Nachkommen, aber es würde keine Nachkommen, neue Nachkommen über Michal mehr geben. Dann schauen wir uns noch kurz, schafft ihr das, Kapitel 7 noch ein bisschen?
Ja.
Du auch?
Ja.
Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte von allen seinen Feinden ringsumher, da sprach der König zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Wir haben ja vorher gelesen, dass ein Haus gebaut wurde für David aus Holz, aber die Lade steht ja in einem Zelt bei dem Palast. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tu alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Nathan, der Prophet, der neue Mentor vielleicht auch, ist einverstanden. Aber es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan so: Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammhäupter Israels, denen ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, habe ich gesagt: Warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? So spricht nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Herrscharen: Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor, seit der Zeit, dass ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Der Subjekt hier ist Gott, oder? Ich. Ich habe bis jetzt alles gemacht. Du kannst vielleicht denken, ich habe gekämpft, ich habe viele Siege errungen, ich bin jetzt hier in Jerusalem gelandet, ich habe mir ein Haus bauen lassen. Nein, sagt Gott, ich. Mit einem großen I. Ich. Ich war das. Und wenn deine Tage erfüllt sind, Vers 12, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Und der, Salomo, wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Reichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein. Und wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Reich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig bestehen. Das sagt Gott Nathan. Und der soll diese Nachricht an David überbringen. Und ich habe vorher gesagt in Kapitel 6, es geht im Großen und Ganzen bei diesen beiden Kapiteln darum, es geht um die Frage, wie wird sich David weiterentwickeln. Und bei der Bundeslade, bei der Sache mit der Bundeslade war die Frage, hat er noch Ehrfurcht vor Gott? Oder denkt er sich jetzt alles aus und meint er damit, Gott einen Gefallen zu tun? Bleibt Gott in seinem Leben der Heilige? Und hier ist die Lektion nicht, ich tue etwas für Gott. Es geht darum, dass ich es lerne, zur Verfügung zu stehen, damit er durch mich sein Werk tun kann. Das ist was anderes. Und darum immer dieses Ich, so spricht der Herr. Und das Ergreifende ist, dass auch Nathan, ein Prophet Gottes, sich hat mitführen lassen von Davids gute Idee. David hatte eine fantastische Idee und Nathan hat gesagt, ja, natürlich. Aber was David hier eigentlich gesagt hat, ist dies: Ich habe ein Haus aus Holz, ich habe einen Palast und der arme Gott hat ja nichts. Soll ich ihm doch ein Haus bauen? David macht Gott praktisch abhängig von ihm. Ich habe ein Haus, der arme Gott noch nicht. Jetzt sage ich es mal ganz direkt, fast grob. Der meint es so gut und Nathan sagt, na sowas, dass ich nicht drauf gekommen bin. Machen wir. Und der Herr spricht mit Nathan und sagt, ich habe und ich werde und ich werde und ich werde. Und jetzt, also es geht nicht, sowieso nicht um ein Haus aus Holz oder Stein gebaut. Gott will durch David sein Haus bauen und will durch Davids Haus, da wird Jesus daraus geboren werden. Sein Haus soll beständig sein, das ist auch was Abigail David schon gesagt hat damals, oder? Und Nathan hört das, er denkt darüber nach, nehme ich an. Er hat vielleicht auch mit Gott noch nachgeredet oder er ist stille geworden. Und dann heißt es in Vers 17, alle diese Worte und diese ganze Offenbarung teilte Nathan dem David mit. Und da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr? Du, mein Herr. Und was ist mein Haus, dass du mich bisher hergebracht hast? Das ist ein Höhepunkt in Davids Leben. Hier wird die Baugenehmigung von Nathan zurückgezogen. Und hört David, dass sein einziger Auftrag eigentlich die ist, dass er sein eigenes Haus und Israel gut führen soll, zu Gottes Ehre. Jetzt geht es darum, dass er das auch dem Volk zeigt. Wir leben zu Gottes Ehre. Und jetzt wird klar, dass Gott sich kein Haus wünscht. Und das Beste, was David hier tut, er steht nicht als König, er setzt sich vor Gott hin. Er macht sich klein. Er setzt sich vor Gott hin. Er scheint das zu verstehen, was hier läuft. Und der stolze König setzt sich vor Gott hin. Das bedeutet, er verlässt den Pfarrersitz. An diesem Moment verlässt er den Pfarrersitz, was eine große Leistung ist. Er gibt seine Kontrolle auf. Und hier sehen wir den betenden König. Er setzt sich vor Gott hin. Wer bin ich, Herr? Du, mein Herr. Und was ist mein Haus, das du mich bisher hergebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du, mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet, und zwar, Herr, mein Herr, als Weisung für den Menschen, mein Herr, Herr, mein Herr. Auf einmal ist das alles wieder in Gleichgewicht gebracht, oder? Der große König setzt sich vor Gott hin. Was kann da David, Vers 20, weiter zu dir sagen? Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Wenn ich vor dir, Gott, stehe, sagt David, habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Da will ich dir das Sagen geben. Und da muss ich sagen, ich habe es wieder falsch gemacht. Zuerst waren da meine großen Gedanken über den Transport der Lade. Und jetzt waren da die großen Gedanken, dass ich zu deiner Ehre ein Haus bauen soll, nach meinem Denken, so wie ich dir das vorstelle. Was kann da David weiter zu dir sagen, Vers 20? Seid ihr je da gewesen, dass ihr vor Gott gesessen, gekniet habt und gesagt habt, was soll ich sagen? Hier bin ich, Herr, in aller Stille, in aller Ehrfurcht, ich stehe vor dir. Du bist nicht mein Kumpel, du bist nicht mein Freund, mit dem ich jetzt mich kurz unterhalten werde und dem ich sagen werde, was ich brauche und was ich gerne hätte und wie du mich segnen kannst. Nein, ich bin hier, stehe hier vor dir, bin dein Knecht, habe eigentlich nichts zu sagen als mein Herr. Kennt ihr das? Das braucht Übung, oder? Dass man sich vor Gott hinsetzt und einfach sagt, hier bin ich, Herr, womit man eigentlich auch sagt, sagst du mir, was du mir sagen willst. Und in meinem Leben ist das doch oft so, und bei euch vielleicht auch, dass ich zwar zu Gott komme, aber mit meinen Anliegen. Und dass die Stille nicht so richtig gelingt. Es ist hier eigentlich, es wird hier angebetet, oder? Hier bin ich, Herr, und ich habe nichts mehr zu sagen. Ich denke nicht einmal mehr an meine großen Pläne. Die sind auf einmal so nichtig, so unwichtig geworden. Du kennst ja deinen Knecht, Herr, du mein Herr, und um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinem Knecht zu verkündigen. Und darum bist du, Herr Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich. Und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen und so großartige und furchtgebietende Taten für dein Land zu tun vor dem Angesicht deines Volkes, das du dir aus Ägypten von den Heidenvölkern und ihren Göttern erlöst hast? Was hast du alles getan, Herr? Und du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, damit es auf ewig dein Volk sei. Und du, o Herr, bist ihr Gott geworden. Das ist Anbetung. Dass ich mich an Gottes große Taten erinnere und die auch ausspreche. Und dann mal wieder stille werden, dass ich Gott sage, Herr, wie groß bist du? Was hast du alles in der Geschichte getan? Ich kenne keinen Gott so wie du. Und was für ein großes Wunder, dass ich hier vor dir sitzen darf, ohne Angst. Dass ich wie ein Kind hier bei dir kommen darf und einfach stille sein darf, stille sein soll. Herr, wie groß bist du? Und so erfülle nun, Herr, Vers 25, mein Gott, auf ewig das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast und tue, wie du geredet hast. Also Herr, ich mag also geniale Ideen haben. Aber zeig mir deine Ideen und deine Gedanken. Und ich will mich da unterordnen und das tun, was du vorhast. Ich will, dass du dein Werk durch mich tust. Nicht, dass ich jetzt für dich was tue, sondern ich bin hier, ich sitze vor dir. Ich knie vor dir, ich liege vielleicht da. Herr, hier bin ich. Tue, wie du geredet hast, damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sagen, und sage, der Herr, der Herrscher, ist Gott über Israel und das Haus deines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Denn du, der Herr, Herr der Herrscher, du Gott Israels, hast dem Ohr deines Knechtes, hier spricht noch immer David, geoffenbart und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Und darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten. Ich habe überrissen, Herr, ich habe es auf einmal verstanden, du willst was mit mir tun. Ich habe das neu verstanden. Und darum habe ich Mut, hier vor dir zu stehen. Und nun, Herr, mein Herr, du bist Gott, deine Worte sind Wahrheit, du hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt, so lasse es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei, denn du selbst, Herr, mein Herr, hast es gesagt. Und so möchte denn das Haus deines Knechtes mit deinem Segen gesegnet werden. Wie oft passiert das? Wir werden groß und einflussreich, wir haben einiges erreicht, wir sind mehr geworden, wie auch halt. Wir nehmen das wahr, dass Menschen uns schätzen, dass wir vielleicht einiges können, dass man sich auf uns verlassen kann. Und wie leicht schleicht das in unser Herz hinein, wie gut es uns geht und wie Gott uns gebrauchen könnte. Und wir benehmen uns auch ein bisschen danach. Wir nehmen gerne die Rolle eines Ältesten auf uns in der Gemeinde. Wir sind gerne die Seelsorger, wir stehen bereit, man braucht uns, Gott braucht uns. Es ist nicht böse gemeint. Wir meinen es gut, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, zwar nicht alle, aber die meisten, weil es sich so gehört. Man kann mit uns rechnen, Gott kann mit uns rechnen. Wir haben bald alle Hände voll zu tun, wir rennen, wir laufen. Aber wie oft setzen wir uns vor Gott hin und sagen, hier bin ich Gott. Ich habe mein Päckchen, ich habe meinen Terminkalender, ich habe alle Pläne zurückgelassen. Was hast du vor? Hier bin ich. Und wenn ich mich erst dann, wenn ich mich vor Gott hinsetze, werde ich mir bewusst davon, wer ich eigentlich bin und wie wichtig er ist, dass er der Höchste ist. Es ist vor Gott, dass auch meine eigenen Ideen nach ihren wirklichen Wert geschätzt werden. Es sind nur meine Ideen, die so schnell aufkamen. Ich meinte, es war gut, David meinte, es wäre gut für Gott ein Haus zu bauen. Sogar Nathan ist da reingeflogen, hat gesagt, wow, David. Und manchmal können unsere gut gemeinten Pläne, Gottes Pläne durchkreuzen, stehen wir im Weg. Und kann Gott nicht das durch uns vollenden oder fortsetzen, was er tun möchte, weil wir unsere eigenen Pläne haben und meine, Gott freut sich darüber. Und darum sollen wir uns immer wieder vor Gott setzen in aller Stille und einfach sagen, hier bin ich. Bei Gott sitzen ist nicht passiv, es ist äußerst aktiv. Es ist nicht passiv. Und die Auswirkung dieser kostbaren Momente ist viele Male größer als die Auswirkung vieler unserer klugen und gut gemeinten Pläne. In 2. Samuel 7, 18 bis 29 betet David. Und er zeigt, dass er Nathans Botschaft gehört und verstanden hat, er lässt los. Er lässt los, er lässt Gott. Er lässt los, er lässt Gott sein. Sein Gebet ist ein Dankgebet. Verse 22, 23, niemand ist Gott außer dir. Verse 25, 26, du hast dein Wort geredet über deinen Knecht, über sein Haus. Vers 27, du hast mir das Ohr geöffnet. Vers 28, 29, du Herr hast geredet. Hier passt nur Anbetung. Und jetzt möchte ich zum Abschluss das einfach gemeinsam tun. Wir setzen uns mal vor Gott hin in einem Moment von Stille. Sagen ihm vielleicht, danken ihm für das, was wir verstanden haben, aber versuchen auch mal stille zu sein und die eigenen Gedanken und Gebetsanliegen beiseite zu schieben. Wir sind stille und dann werde ich abschließen. Herr, der höchste Platz ist zu deinen Füßen. Und wenn wir David sehen, dann müssen wir das vor dir bekennen, dass wir vielleicht viel zu wenig uns vor dir hinsetzen und überhaupt bei dir sitzen, wie es auch Maria tat, von der Jesus sagte, sie hat das gewählt, was nötig ist. Herr, wir sind so oft voll beschäftigt. Und unsere Gedanken sind so oft von uns selbst erfüllt. Wir tun das, was wir für richtig halten, was wir für wichtig halten. Und wir sind dankbar, Herr, für diese Geschichte, wo der große König von seinem Palast ins Zelt geht und sich vor dir hinsetzt, vielleicht vor der Lade, und sagt, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, ich bin dein Knecht. Du hast das Sagen, ich komme vom Fahrersitz weg. Du sollst diesen Platz einnehmen. Wir wollen dich anbeten, wir wollen stille vor dir sein. Und wir beten miteinander, füreinander, dass wir das lernen und üben, diese Stille werden. Weil du in der Stille redest und weil es einfach auch gut ist und gut tut, bei dir zu sein. Und wir danken für diese Tage auf der La Höhe, wo wir keine Verantwortung haben, wo wir nicht kochen oder schaffen müssen, wo wir sein können, sein dürfen. Wir danken für die tolle Gemeinschaft. Aber wir beten auch, schenkt das Herr, dass wir diese Zeit ausnützen, dass wir die gebrauchen, verwenden, um auch dich zu suchen. Um uns vor dir hinzusetzen in aller Stille, in der Natur oder in unserem Zimmer oder wo halt. Um zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will nicht unbedingt etwas für dich tun. Ich möchte, dass du deine Pläne mit mir, durch mich, mit mir verwirklichen kannst. Und wir wollen mit leeren Händen vor dir stehen und sagen, Herr, fülle sie. Fülle sie. Und segne uns. In Jesu Namen. Amen.